Ihr hört ein Alex Exclusive.
Happy New Year und alles, alles Liebe für das Jahr 2025. Ich bin so, so, so froh, wenn ihr diese Folge gerade hört und unseren Podcast gefunden habt. Und auch wirklich dankbar für alle Zuhörenden, die wir in den letzten Jahren hatten und die, die vielleicht in diesem Jahr auch noch dazukommen werden. Ich freue mich mega auf diese Folge gleich und die wird eine ganz besondere Folge werden, denn erstens ist Basti heute leider nicht dabei. Aber ist gar nicht schlimm, denn Basti befindet sich noch auf seinem Jahresurlaub. Er ist ja aktuell im Amazonas-Regenwald unterwegs und gönnt sich jetzt über Weihnachten und Silvester eine längere Pause. Sammelt aber ganz, ganz viel Material für sein Peru-Tagebuch. Also wer da noch nicht reingehört hat, schaut gerne mal oder hört gerne euch mal die Folgen an. Und dann wird er quasi ab der nächsten Folge, nächsten Mittwoch, wieder mit dabei sein. Und dadurch, dass Basti bei uns immer das Cutten übernimmt, muss ich das quasi jetzt mitmachen und dachte mir, nee, Cutten habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Also wir machen jetzt diese Folge, eigentlich eine ungecuttete Folge. Und dann habe ich überlegt, welcher Gast ist so professionell und passt zu mir und wir schaffen das auch ohne Cutten. Und deswegen habe ich uns einen Special Guest heute eingeladen, den lieben Harald Schmid. Der passt nämlich wie die Faust aufs Auge heute zu unserer Folge. Wir machen nämlich passend zum Jahreswechsel quasi heute das Thema Neujahrsvorsätze. Da überlegen sich ja viele, okay, dieses Jahr 2025 starte ich gerne mal mit ein bisschen mehr Sport oder auch gesunde Ernährung steht dann immer auf der Liste drauf oder auch ganz, ganz viel Reisen. Und dann habe ich mich erinnert, ich hatte dieses Jahr ein wunderschönen Spaziergang am See in Potsdam und habe mit dem lieben Harald gesprochen und gesagt, wir könnten ja gerne auch mal eine Podcast-Folge zusammen machen. Und er hat so viel erzählt über Ernährung, Ernährung auf Reisen, wo man gut essen gehen kann, wie man sich ernähren sollte. Und er selbst hat ja auch eine ganz, ganz krasse sportliche Vergangenheit. Das, lieber Harald, das musst du mir jetzt noch gönnen. Und zwar kann ja auch sein, dass einige Zuhörenden dich gar nicht kennen oder vielleicht jetzt kennenlernen dürfen, denn das liest sich so krass. Ich habe jetzt nochmal geschaut. Also erstens ist mir aufgefallen, als ich über dich nochmal gelesen habe, wir haben ja fast gleich Geburtstag. Es sind nur zwei Zeilen unterschiedlich. Ich lese jetzt unsere Geburtstage nicht vor, aber es fand ich sehr, sehr spannend. Da können wir uns im Nachgang nochmal drüber unterhalten. Du bist dann auch eine Waage wie ich sozusagen, fand ich sehr, sehr spannend. Aber heute geht es ja, wie gesagt, um Neujahrsvorsätze, Sportlichkeit, gesunde Ernährung. Und da bist du natürlich als ehemaliger deutscher Leichtathlet absolut eine Bereicherung für diese Folge. Denn du bist damals, hast du zweimal bei den Olympischen Spielen auch mitgemacht. Und in Montreal die 4x400 Meter Staffel und auch in Los Angeles warst du mit dabei und hast dort jeweils die Bronzemedaille gewonnen. Stimmt das?
Ja, das ist halt alles schon ein bisschen länger her. Ja, also wenn wir uns das mal so zurückrufen, Montreal, das war 1976, Los Angeles 1984. Ich bin dann auch noch mal in Seoul gestartet, 1988. Und das ist jetzt so, dass also ältere Menschen, man sieht es ja mir an, das muss eine Zeit lang her sein, die dürften mich kennen. Jüngere, die werden mich wahrscheinlich, wenn sie Lust haben, mal googeln oder mal auf YouTube nachgucken, dann können die sehen, wie ich früher gerannt bin.
Und ich habe jetzt ganz modern auch KI befragt, bei ChatGPT mal eingegeben, was spuckst du mir über Harald Schmid, den Hürdenläufer, aus? Und ist sehr, sehr spannend zu sehen. Du hast oder hattest du den deutschen Rekord im Hürdenlaufen? Hältst du den noch?
Ja, den habe ich immer noch.
Wahnsinn.
Und gut, das ist natürlich auch eine Zeit lang her. Und ich sehe ja, dass es immer Bemühungen gibt, den Rekord zu brechen. Aber das ist auch eigentlich nicht so wichtig.
Aber ihr könnt es verraten, du bist 47 Sekunden,
ja,
47, 48 sozusagen gelaufen in 400 Metern Hürden. Wahnsinn. Und das hält schon so lange Bestand. Also Irgendwas musst du ja richtig machen, auch im Thema Sport und Ernährung. Und du
Ja,
siehst ja
das war
immer noch
natürlich.
bombastisch fit aus in deinem Alter jetzt. Also von daher, du bist jetzt absolut der Experte bei uns jetzt in dieser Folge.
Das war natürlich damals längst nicht, also als ich meine aktive Zeit hatte, war das Thema Ernährung nicht so besonders hochgehängt. Aber ich habe mich immer darum gekümmert und mir war das immer sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, das lohnt sich. Also einmal dann, wenn man als Sportler ist, sowieso heute in der Zeit, legt man großen Wert darauf, aber auch für das restliche Leben. Ja, wenn man sich da gut drum kümmert und weiß, was man isst und wie man gut klarkommt.
Absolut. Und du hast auch in Sportwissenschaften promoviert.
Ja, klar.
Genau, und bist jetzt quasi auch als Experte für ganz, ganz viele Sportprojekte, Sportorganisationen und Sportvereine, Ansprechpartner auch in dem Bereich Kinder stark machen beispielsweise. Und darüber haben wir uns ja vor Jahren mal kennengelernt. Und von daher ist jetzt so schön, dass du auch in meinem Podcast mit dabei bist und heute quasi mit mir jetzt das Thema gesunde Ernährung auf Reisen besprichst. Denn du warst ja natürlich als Sportler und auch privat, so wie ich weiß, ganz, ganz viel schon auf verschiedenen Reisen unterwegs. Ne?
Ja, als Sportler reist man um die ganze Welt. Und manchmal ist es einfach, manchmal ist es sehr, sehr hart. Und das Ganze ist ja, dass man da keinen Urlaub macht, sondern Hochleistung bringen soll oder möchte. Ja, und dann ist es wirklich ein Spiel. Ich sag mal, das Entscheidendste war immer, auch dort gesund zu bleiben. Wer gesund ist, kann auch die Leistung bringen. Und ich dachte mir immer, das fängt unbedingt bei der Ernährung an, dass man da nicht aus der Bahn geworfen wird. Und ich bin also immer sehr gut durchgekommen, weil ich einfach einen Plan hatte, wie das laufen könnte. Ja. Es ist ja wirklich so, man wird irgendwo, heute könnte man sagen, man wird irgendwo hingebeamt. Und plötzlich ist man auf einem fremden Kontinent, steigt aus dem Flugzeug aus und es heißt aber, ja, du hast jetzt in 2 Tagen stehst du auf der Bahn. Und wie macht man das? Also das ist einmal natürlich Routine, aber das andere ist, muss man auch gucken, dass man da was Gutes zu essen bekommt, dass das richtig läuft. Und da braucht man einen guten Plan. Ich kann mir ja vorstellen, wenn heute jemand in Urlaub fährt oder wie der Basti da in Amazonas, der hat sich bestimmt Gedanken gemacht, was kommt da auf mich zu? Aber
Absolut. Vor
andere.
allem Basti ist ja auch noch jemand, der überhaupt gar kein Fleisch isst. Das ist ja heutzutage auch fast schon mittlerweile gang und gäbe geworden, dass man schon sich spezieller auch ernährt oder bewusster auch ernährt. Und dann kommt das natürlich auch hinzu, ne, dass man auch unterwegs auf Reisen auch mal schauen muss, okay, wie kann ich mich so ernähren, wie ich es vielleicht auch zu Hause tue, damit sozusagen mein Rhythmus auch nicht gestört wird.
Ja, klar. Ja.
Genau.
Gut, deine
Dann
Frage
lass uns doch mal
dazu.
starten. Und weil Basti heute nicht da ist, sondern im Normalfall, mache ich mit ihm immer so ein kleines Entertainment-Quiz. Also wer unsere anderen Folgen kennt, der weiß das schon. Und wer nicht, der darf jetzt sozusagen auch gerne mitraten. Und normalerweise befrage ich Basti und du bist der erste Interviewgast wirklich, dem ich mal Fun-Fact-Fragen stelle in unserem Entertainment-Quiz, so wie wir es immer nennen. Und passend zum Thema habe ich mir Fun-Facts über gesunde Ernährung auf Reisen überlegt. Und vielleicht kannst du mir den Fakt erklären. Und zwar schmeckt Tomatensaft und würzige Speisen im Flugzeug meistens besser. Hast du eine Idee, warum?
Nein, also da habe ich keine Ahnung. Ich habe viele Flugreisen gemacht. Ich habe mich auch da ernähren müssen. Es war selten gut. Es war selten beeindruckend, dass man sagt, ja, da kann ich mich gut erinnern. Ich kann vielleicht ein, zwei gute essen. Aber warum jetzt Tomatensaft oder das gut gewürzte Speisen da besser schmecken sollen? Keine Ahnung.
Also ich muss sagen, ich habe auch bislang nur Tomatensaft in einem Flugzeug mal getrunken. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht unterbewusst. Aber es ist wohl so, dass in 1000 Metern Höhe, 10.000 Metern Höhe unser Geschmackssinn bis zu 30% weniger empfindlich ist. Und das liegt an der trockenen Luft und auch an dem niedrigen Luftdruck. Und daher
Ja.
schmecken dann Tomatensaft oder auch würzige Speisen im Flugzeug besser. Ah, super witzig. Okay. Hast du Naja, ich würde mal sagen, ich glaube, jeder, der reist, hat Erfahrungen gemacht, mit dem Thema Reisen fördert den Darm, oder? Weil jedes Mal, wenn man irgendwie unterwegs ist auf Reisen, probiert man ja auch neue Sachen oder neue Lebensmittel. Aber hast du eine Erklärung dafür, warum es im Ausland man dann unterschiedlich auf bestimmte Ernährungsarten reagiert?
Ja, muss man nicht. Also wenn man gut vorbereitet ist und eine gesunde Verdauung hat, dann kommt man meistens gut klar. Und wenn man so ein, zwei Regeln einhält. Also nur noch mal auf Basti zurückzukommen, der ist jetzt im Amazonasgebiet unterwegs und ich weiß ja nicht genau, wo er seine Füße alles auf den Boden setzen wird. Aber wenn er sich auch bei den dort lebenden Indios oder Indianern, wie man die nennen will, sich bewegt, also bei den Urvölkern, die es da immer noch gibt, dann kann man feststellen, dass die deutlich mehr Darmbakterien haben als Menschen, die in der Zivilisation leben. Das heißt auch, sie sind viel fitter, um mit allem Möglichen umzugehen, was sie essen. Sie verkraften das besser, sie erkranken seltener und sie sind dadurch einfach leistungsfähiger. Und das ist einfach etwas, das muss man auch berücksichtigen, wenn man sich zu sage ich mal, klinisch rein ernähren will, dann erreicht man eigentlich ein Gegenteil mit seinen Darmbakterien. Die sind wesentlich weniger vorhanden und in unseren Zivilisationen ist das fast gang und gäbe, weil alles muss desinfiziert sein, mehr oder weniger. Ja? Und das heißt, das wäre schon so ein Tipp. Überleg dir mal, wie du insgesamt lebst. Ja, natürlich sollten wir eine gewisse Reinheit beim Essen und so weiter erreichen. Und das ist auch ein Tipp für unterwegs. Also einmal einen guten, vorbereiteten Darm sollte man haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auf das achten, was man isst, ob man irgendwelche Keime zu sich nimmt, die zu schwerwiegenden Erkrankungen führen. Also es kann anfangen mit Durchfall, aber es kann viel schlimmer werden. Und jetzt, wenn ich das auf mich beziehe, als Sportler, der da Leistung bringen wollte in diesen Ländern, dann war das einfach so, ich habe schon immer im Vorfeld so gelebt, dass ich da fit war und keine Probleme hatte und gleichzeitig hat man immer seine Regeln gehabt. Es gibt Dinge, die fasst du nicht an und das andere kannst du bedenkenlos essen. Ja. Also ich kann ja mal, damit es auch ein bisschen plastisch wird, wohin führt das? Ich war sehr oft in Mexiko und habe auch unter eher einfacheren Bedingungen gelebt und allem sagen immer, ja, da gibt es diese schwerwiegenden Erkrankungen, die man sich zuzieht und kommt dann nicht mehr aus der Toilette raus. Habe ich nie die Probleme gehabt, obwohl wir manchmal sehr riskant gegessen haben. Ich weiß einmal an unserer Trainingsstrecke, da gab es in der Nähe so einen Ausflugspunkt und da sind wir auch mal hin. Da habe ich gesagt, ich habe fürchterlich Hunger nach dem Training. Und da war eine Indio-Frau, die hat dort Hühnersuppe verkauft. Und ich dachte, das riecht so gut. Es sieht so gut aus. Ich muss das essen. Und alle haben schon gesagt, können wir das machen? Wir wollen morgen trainieren. Sag ich, ja, wir machen es. Weil es ist gekocht. Es ist lange gekocht. Wir sollten eigentlich keine Probleme haben. Und dann sind wir dahin. Ich habe dann auch so eine schöne Hühnersuppe bestellt. Und sagt sie, Moment, dauert. Sag ich, ja, wieso dauert? Es ist doch kein Mensch da. Sagt sie, ja, Moment, Moment. Und dann kam ein Teller vom Tisch zurück. Ja. Und sagte, das ist dein Teller. Dann hat sie den mit der Schürze einmal durchgewischt, kam
Oh.
meine Suppe rein und dann gab es die Suppe. Es ist nichts passiert. Es war alles wunderbar. Wo ist die Regel? Ja, achte mal drauf, dass es wenigstens gut gekocht ist. Ja, und man wird sich kaum anstecken, wenn man Kontakt hat zu anderen Menschen und wie das dort gewesen ist. Also wir konnten weiter fleißig trainieren im mexikanischen Hochland und es ist gut gelaufen.
Wahnsinn. Also sollten
Ja.
wir unsere Kinder doch ein bisschen Dreck vom Boden mit essen lassen, damit wir dann später auf Reisen auch nicht solche Probleme bekommen.
Es könnte so sein, also wir sollten nicht alles immer darauf achten, dass diese alten Produktionsmethoden, wie man auch Lebensmittel zubereitet hat, besonders auch viele fermentierte Produkte, ja, dass das einfach sehr wertvoll ist für den Darm und dass einem das fit macht. Ja.
Ja, das ist ja spannend.
Ja.
Mega.
Das gehört dazu, als Sportler zu leben. Also ich meine, für jeden ist das wertvoll, das zu wissen. Aber wenn wir schon darüber reden, wie ist das auf Reisen, dann wäre das auch schon eine gute Vorbereitung. Ja.
Okay, wenn wir beim Thema bleiben, hast du eine Idee, wie Jetlag und Ernährung zusammenhängen?
Also Jetlag ist manchmal ziemlich hart. Ich stand mal, da bin ich in Australien gelaufen und ich hatte eigentlich keine Umstellungszeit. Aus dem Flugzeug raus, eine Nacht schlafen, auf die Bahn. Und ich dachte, da steht ein Stuhl. Wenn ich mich jetzt, also auf der Bahn, ne, für die Klamotten, das hatten die so ein, ich sage, wenn ich mich jetzt da hinsetze, kann ich nicht mehr laufen. Also ich werde einschlafen. Und es ist immer wichtig, irgendwie einen Rhythmus hinzukriegen auf sein, und auch auf das Trinken zu achten. Man kommt da ziemlich durcheinander, ja, weil plötzlich ist das, was vorher Nacht war, ist jetzt Tag und umgekehrt, dass man da einfach, man muss nicht so viel essen. Das ist nicht wichtig, aber so, dass man ein bisschen seinen Rhythmus hat und ich glaube, viel trinken, ja.
Und hast du eine Idee, welche Lebensmittel helfen können, den Jetlag zu reduzieren?
Na, also man soll sich einfach nicht so sehr belasten. Was belastet einem? Ein bisschen weglassen. Ja,
Also
manche, manche Menschen sind einfach, ja.
es gibt wohl Lebensmittel, die das fördern können, weil die reich an Tryptophan sind, also Bananen, Nüsse oder Hafer beispielsweise. Und die sind dann quasi für die Produktion von Melatonin verantwortlich, was du ja gerade schon meintest mit dem Schlaf-Wach-Rhythmus, der dann dadurch gesteuert wird.
Ja, also man kann immer sehr, sehr viel erklären mit sehr vielen Kleinigkeiten. Aber man muss auch immer gucken, was funktioniert für einen selbst. Ja, das braucht einfach so ein bisschen Erfahrung. Bananen und Nüsse ist nie schlecht. Das kann man ganz gut empfehlen. Das belastet auch nicht sehr und da kann man schon eine ganz gute Grundlage schaffen. Und wenn das dann noch diese positiven Auswirkungen hat, umso besser.
Hast du eine bestimmte Ernährungsform, wie du dich ernährst, grundsätzlich?
Ja, das ist alles so eine kritische, ja, sagen wir mal, eine kritische Zone, würde ich das fast nennen. Weil, ja, jeder hat ja so irgendwelche Vorstellungen, was gesund sein könnte und was einem gut tut und wie passt das eigentlich. Und ja, und wenn man Magazine aufschlägt oder wenn man ins Internet geht, wird man eigentlich eine unmessbare Informationsflut erhalten zu dem Thema gesunde Ernährung. Ja, und jetzt gibt es eigentlich immer nur den Weg, wie einfach kann man das machen für sich selbst? Was wird einfach, damit man einfache Regeln hat? Ja, es kann so sein, also ich sage einfach, was für mich passt. Ich versuche den Zuckerkonsum möglichst niedrig zu halten. Das heißt, der Zucker, der einmal so untergemischt ist in irgendwelche Getränke, aber den auch manche Getränke von Natur aus mit sich bringen. Ja, also zum Beispiel wäre das jetzt mal, ich trinke jeden Morgen drei große Gläser Orangensaft. Das wäre der Zuckerschock, der da programmiert ist, weil einfach Orangensaft sehr viel Zucker mitbringt.
Und auch keinen frisch gepressten?
Ist kein Unterschied. Der ist einfach da. Der Fruchtzucker da drin. Ja, und ich trinke aber trotzdem ein Glas frisch gepressten, aber das ist fast so groß wie ein Fingerhut, so ein kleines. Ja, also das gibt es immer so aus einer halben Orange und das ist okay, denke ich. Das ist die Menge, die kann man wegstecken.
Ja, ist ja auch
Aber
gut,
wenn
weil
man.
Vitamin C dann mit drin ist, ne? Aber jetzt
Ja.
diesen normalen aus der Packung da, oh, auf gar keinen Fall.
Wir leiden ja kaum unter Vitamin C-Mangel, weil unsere Nahrung, die bringt einfach ganz gute Vitamine mit, wenn man ein bisschen drauf achtet. Deswegen muss man sich da nicht so viel Sorgen machen und so ein kleines Gläschen hilft ein bisschen, ja. Also das ist so Zucker ein bisschen runterfahren. Es gibt auch sehr viele andere Nahrungsmittel, die sehr viel Zucker in Form von Kohlenhydraten eben mit sich bringen und man kann sich da wirklich nochmal drüber nachdenken, ob man, welches Brot man isst. Ja, es gibt eigentlich nur einen Weg für mich, das muss möglichst Vollkornbrot sein, was auch gut durchgereift ist in der Backe, im Backen und so weiter. Und da wird es schon eng, welcher Bäcker macht das? Wo kriegt man das überhaupt? Dann ist es mit den Nudeln, sollte man auch möglichst, wenn es geht, wenn man sie überhaupt nimmt, Vollkorn machen, bei Reis genauso auf Vollkorn gehen und dann haben wir schon mal ein bisschen das abgedeckt, was sehr viel an Zuckerzufuhr wäre. Ja? Da lege ich großen Wert drauf, dass das läuft. Und ansonsten trinke ich meistens Wasser. Ab und zu mal ein Gläschen Wein, aber es ist auch nicht viel. Eher Genuss, sehr ab und zu mal Genuss, ja.
Ja, das muss ja auch
Ja.
mal sein. Und
Ja,
wie verhältst du dich jetzt auf Reisen? Also wir sind ja jetzt gerade in unserer Neujahrsvorsätze-Folge sozusagen mit Thema Reisen. Wie schaffst du das dann, deine Ernährung auch auf Reisen quasi durchzuhalten? Ja, weil da hast du ja so viele Verlockungen. Dann ist man vielleicht irgendwie in Italien und will dann trotzdem irgendwie die Pizza probieren und das Eis und dann das und das und das. Hast du da irgendwie so ein Mittelmaß für dich gefunden, wie du dich
ja, das
trotzdem
schadet
gesund
ja
ernähren
nichts.
kannst?
Das ist immer nur, wenn man das einmal macht oder mal ab und zu, dann denke ich, ist das vollkommen alles in Ordnung. Ja? Bei der Zucker, bei der, lassen wir mal Kohlenhydrate weg, weil Pizza wird auch nicht so besonders gern gesehen in einer gesunden Ernährung. Einmal ist der Teig, das wäre natürlich wieder viele schnelle Kohlenhydrate verfügbar, dann sagen die, da ist Fett drauf und was nicht alles. Aber wenn wir eine Pizza aus der Tiefkühlpackung haben, dann haben wir unter Umständen auch noch Konservierungsstoffe und haben zusätzlich Zucker oder Gewürze da drin oder Salz, Geschmacksverstärker oder was weiß ich, was da alles drin sein kann. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, wenn man in Italien dann sitzt in Neapel und sagt, jetzt will ich doch mal gucken, ob die hier wirklich gut Pizza können und sucht mal nach einem Laden, der das nach der traditionellen Form macht und schon ist man im grünen Bereich, weil man soll auch mal einen Genuss haben.
Ja, oh,
Ja?
ich habe wirklich in einem kleinen Vorort von Neapel die beste Pizza meines Lebens gegessen. Also das war Wahnsinn. Das werde ich nie vergessen.
Ja, aber das ist einfach Menschen, die ihr Restaurant oder ihre Pizzeria oder was weiß ich immer mit Liebe betreiben, die werden das auch entsprechend machen. Die werden entsprechende Speisen anbieten. Und das ist eigentlich die Regel für unterwegs. Natürlich kann man all inklusiv buchen und das hat vielleicht auch manchmal ganz gute Gründe, warum das Menschen machen. Aber wenn man auf Reisen ist und ja, diese Erinnerungen haben will, so die mit schönen Emotionen verbunden sind, so wie das eben war, als sein Gesicht gestrahlt hat, als du an diese Pizza gedacht hast. Ja, das ist das Wertvolle an Reisen. Wenn man sich da ein bisschen Mühe macht und mit den Menschen spricht, dort, wo man gerade ist und fragt, ja, ich würde gerne mal das probieren, hast du eine Empfehlung? Kann man da hingehen? Und man kann halt wirklich auf den ganzen Portalen kann man ja jede Menge Bewertungen von Restaurants einsehen. Das muss man aber trotzdem immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ja jeder hat so seinen Eindruck und die einen sagen, oh, das war überhaupt nichts und die anderen, die gehen alle dahin und weil man halt hingeht oder sowas. Also ich verlasse mich eigentlich gerne auf das, was mir die Leute im Hotel oder auf der Straße, ich frage die einfach und sage, ich suche was, hast du eine Idee? Und das ist eigentlich immer ein guter Tipp, dass man da vorankommt. Ja. Und manchmal sind
Ja.
es auch nur ganz kleine Läden, wo man hingeht und entdeckt, das ist wirklich gut, die machen das so. Ja.
Absolut. Immer die Locals auch befragen. Und wir waren auch in Italien mal in Mailand, erinnere ich mich. Da hatten wir ein Airbnb und der hatte wie so ein kleines Booklet im Zimmer für uns vorbereitet und da auch Tipps von Pizzerien vor Ort. Die hätten wir nie über Google Maps oder irgendwas anderes gefunden. Also, und da sind wir wirklich auch in ganz, ganz tolle Läden geraten. Also, das finde ich echt ein guter Tipp, da einfach mal auch auf der Straße Leute anzusprechen oder im Hotel oder wo auch immer. Finde ich gut. Machst du, wenn du auf Reisen bist, dir vorher Gedanken auch, was und wo du essen wirst? Also, machst du das schon von zu Hause oder bist du dann eher vor Ort und schaust dich, wie du dich ernährst?
Beides, beides. Einmal habe ich immer schon so eine Idee. Es gibt also so Gegenden, die nennen sich dann die Hauptstadt des Paprika, die andere der Auberginen und was weiß ich. Es gibt auch eine, die große Tradition der Spanferkel.
Mhm.
Auch wenn man jetzt für die Fleischesser was, ja.
Weißt du, wo die sind? Wo ist die Hauptstadt der Paprika?
Die ist in Spanien auf jeden Fall. Ich war auch schon mal da, ich habe aber vergessen, wie sie heißt.
Alles gut.
Ja. Aber da in Spanien gibt es übrigens auch eine Hauptstadt der Auberginen, ja. Berenjenas heißen die da. Also solche Dinge. Und dann sagt man sich, ja gut, dann muss ich das ja auch mal da probieren. Das muss ja irgendwie interessant sein, ja. Und dann geht es da wieder darum, wo findet man das? Wer macht das in der traditionellen Form auch, ja. Und manchmal gibt es aber einfach nur Überraschungen, dass man sagt, ja, wo kann man denn heute hingehen und was glaubt ihr, was kann man da Gutes essen? Und dann sagt schon einer, mir hat da mal was geschmeckt. Ja, dann entdeckt man das ja. Also es läuft wirklich viel über die Kommunikation mit anderen Menschen und dann ist man eigentlich immer im grünen Bereich. Ja, es kann ja auch mal schief gehen unterwegs, das habe ich ja auch öfters mal. Aber ja, das gehört dazu.
Hast du dann irgendwie auch mal so ein Notfallpackage mit dabei, wenn du irgendwo hinreist, wenn du vielleicht mal nicht weißt, ob du da noch was zu essen findest? Kann ja auch mal sein, man kommt irgendwie super spät an und man findet vielleicht gar keine Restaurants mehr oder keine Ahnung. In Spanien hast du ja öfter auch mal die Siesta und dann bist du irgendwie in Andalusien und irgendwie alles ist geschlossen. Was macht
Naja,
man dann?
also einmal ist es ja klar, in vielen Ländern sind die Essenszeiten immer wieder unterschiedlich. Ja, bei manchen, da gibt es von 7:30 bis 21:30 und Schluss. Ja? Nicht früher, nicht später. Bei anderen fängt es erst um 9 Uhr an abends, wenn man raus will. Ja? Und gut, da muss man sich eben anpassen. Das ist eben so. Es geht dann nicht so wie in Deutschland. Ja, also Flexibilität ist auf jeden Fall gefordert, wenn man gut essen will. Ansonsten kann man eben im Hotel ans Buffet gehen oder wenn es das gibt oder wenn das unbedingt einer will, dann ist er sicher. Ja, aber er wird halt nichts erleben. Und mein Notfallpaket ist also immer irgendwelche Äpfel und Nüsse. Das ist einfach so ein Ding, das geht immer, das ist auch nicht schnell verdorben und das tut einem auch gut, aber es macht einem nicht müde. Ja, also gerade wenn ich mit dem Auto weite Strecken fahre und dann gibt es immer mal einen schönen Apfel und ein paar gute Nüsse dabei und da kann man immer knabbern.
Sehr gut. Du hast ja
Ja.
gerade die Hotelbuffets auch angesprochen, ne? Es ist ja, je nachdem, was für ein Hotel vielleicht man auch ist, hat man da auch einfach eine riesen Auswahl und man wird irgendwie reizüberflutet auch schon von dem, was da ist. Und also mir geht es dann zumindest so, dass ich dann am liebsten auch alles probieren will und alles essen will und mich dann einfach immer viel zu sehr vollstopfe. Hast du da irgendwie einen Tipp, was man machen kann von solchen, auch keine Ahnung, auch All-Inclusive-Hotels oder auch einfach sehr, sehr guten Bed-and-Breakfast-Hotels, wo es einfach eine riesen Auswahl an Frühstück gibt?
Also, da gibt es alles Mögliche. Ich rate, wenn man das will. Ja, manche Leute sagen einfach, okay, die haben so irgendwie so eine Kalkulation im Hintergedanken und sagen, das muss ich rechnen, also möglichst viel essen hier. Aber man kann auch, ja, logisch.
Ja, genau. Habe ich ja bezahlt, ne?
Sowas gibt es. Aber auf der anderen Seite kann man erstmal die Hände auf den Rücken legen und sagen, jetzt gehen wir erstmal eine Runde am Buffet vorbei. Und dann gucken wir mal, was einem anspricht und mal riechen und so weiter. Was ist appetitlich? Und wo könnte man dann sich was zu essen zusammenstellen in der zweiten Runde? Ja, oder schon, und also das, wenn ich an sowas essen muss, ja, wenn ich muss, aber dann habe ich schon vornherein einen Plan. Also bevor ich überhaupt diesen Speisesaal betrete, habe ich schon eine Idee, oh, ich könnte heute das essen, mal gucken, ob ich das finde. Und wenn nichts anderes ist, dann kann es passieren, dass ich rausgehe und sage, ich esse da nichts. Ja, weil es einfach nicht gut riecht und nicht gut aussieht und man einfach nicht feststellen kann, aus was ist das gemacht. Ja, ich liebe zu sehen, was das wirklich ist. Und das, glaube ich, erstens wächst dadurch die Chance zum Genuss, dass man eine gute Speise bekommt, die einem auch bekommt und dass es einfach hinterher auch bleibt, so eine gute Erinnerung. Ja? Sich einfach nur vollstopfen und den Teller vollladen, ja gut, okay, brauche ich nicht.
Ja, es ist ein guter Tipp, auch erstmal so in sich reinzuhören, auf was habe ich überhaupt gerade Lust und dann genau zu, nach dem auch zu schauen und sich nicht von allem verführen zu lassen.
Ja, aber es gibt halt Hotels, die sind da, sind wirklich sehr gut in solchen Dingen. Ich habe das erlebt, da war ich im letzten Jahr, war ich in Spanien, in so einem ganz kleinen, naja, klein, ganz klein nicht, aber es war ein kleines Hotel und es gab Frühstück à la carte. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich hätte so gerne zum Frühstück so frischen Joghurt mit Banane. Ah, das haben wir kein Problem, ja, kam. Am nächsten Morgen, als ich zum Frühstück kam, bevor ich gesessen habe, kam schon mein Joghurt mit Banane zubereitet. Fertig. Und da dachte ich, Leute, ihr seid einfach gut, ihr habt so ein Auge für mich und dann liebt man das einfach. Ja, und das ist die Kunst. Und das wird einem halt in großen Betrieb wird einem das kaum begegnen. Aber da war es die Stärke des Hotels, deswegen habe ich auch sehr positive Erinnerungen.
Ja, sehr, sehr gut. Das ging mir mal so, dass ich nochmal Hafermilch haben wollte. Und dann an den nächsten Folgentagen stand die auch dann immer schon automatisch bei mir auf dem Tisch und da habe ich mich auch immer sehr, sehr... Das war auch ein gutes Hotel. Ja, ich liebe auch ein bisschen gute Hotels. Und wenn ich quasi im Urlaub bin, mir dann auch mal was zu gönnen, da habe ich mich auch drüber gefreut, auf jeden Fall.
Ja, aber es gibt auch so Dinge, ich bin wirklich auch in den einsamsten Gegenden schon abgestiegen und dann, wir haben ja, also gesunde Ernährung hat unter Umständen auch mit Fleischkonsum zu tun und
Na,
Fisch.
Auf jeden Fall, ja.
Das sollten wir einfach nicht vergessen und die komplette vegetarische Ernährung kann oder sogar vegan kann auch eine Lösung sein, funktioniert aber nicht bei allen Menschen gut. Ja, und wenn man einfach unsere Evolution mal anguckt, dann müssen wir davon ausgehen, dass wir uns eben nicht nur von Obst, Gemüse oder irgendetwas ernährt haben, sondern dass die Menschen auch auf der Jagd waren nach Fleisch und Fisch und das gegessen haben. Ja? Deswegen steht das bei mir auch ab und zu auf dem Speiseplan, aber eben nicht täglich. Und ich weiß einmal in so einem kleinen Dorf, es war wirklich ein fürchterlich kleines Dorf und es hat ewig gedauert, weil es kam, es war einfach weit weg von allem. Und dann gab es dort ein Fleisch im Angebot, dachte ich, okay, das probieren wir. Und es war sensationell. Und ich habe dann einfach nachgefragt, wo hast denn das Fleisch her? Ja, das wächst hier uns hier bei oben in den Bergen. Und dann sind wir schon einfach an dem Punkt, diese Qualität musste einfach gut sein, weil diese Rinder, die laufen sozusagen für uns durch die Natur, fressen viele Kräuter und man muss davon ausgehen, dass Fleisch könnte einen viel besseren Geschmack haben und viel bessere Qualität so in Sachen Mineralstoffe als das, was irgendwo in einem Mastbetrieb produziert wird.
Ja.
Und dann ist man fast, hat man fast ein gutes Gefühl und sagt, ja, ich glaube, das sollte man hier genießen, den Punkt. Und sowas entdeckt man halt zufällig. Ja, das kann man auch nicht planen, es gibt es einfach.
Das stimmt. Ich erinnere mich noch, ich habe früher nie gerne Rindfleisch gegessen, mir hat es einfach nie geschmeckt. Und ich war einmal auf Reisen in Rio und wir waren in so einem Rodizio, ne, in so einem Restaurant, wo du dann verschiedene Fleischauswahl bekommst. Und ich wurde dann fast schon gezwungen, das zu probieren. Und alle haben gesagt, du musst es hier probieren. Hier in Rio wird es dir schmecken. Und es war wirklich so. Das war dann wirklich eine sehr, sehr gute Fleischauswahl in dem Restaurant. Und seitdem esse ich auch gerne mal ein Stück Rindfleisch in Deutschland, wenn das wirklich von einem frischen Wochenmarkt kommt. Das ist dann super lecker. Aber alles andere schmeckt mir dann da auch absolut nicht. Also ist schon spannend, was man so auch für Erkenntnisse auf Reisen gewinnen kann, wenn man Sachen dann mal probiert und die plötzlich ganz anders schmecken als zu Hause.
Also wenn man eben viel reist und viel probiert und bereit ist dazu und das Risiko natürlich auch eingeht, ja, denn nochmal, das geht nicht immer gut und es ist nicht immer so idyllisch, dass man sagt, es war wieder mal super, dass wir da waren zum Essen, sondern es geht auch ab und zu mal schief. Und man sagt, oh ja, das war jetzt nicht so super klasse, wo wir waren. Ja, aber es schärft einfach die Sinne für gesunde Ernährung.
Mhm.
Ja, und nochmal, dieses gesund können wir ruhig jetzt mal in Anführungszeichen stellen, weil das empfinden manche Menschen, empfinden gesunde Ernährung so, andere Menschen empfinden es so. Ja, so eine genaue Regel gibt es nur diffus.
Mhm.
Ja, aber man selbst wird sehr sensibel für das, was einem gut tut und was einem schmeckt, wenn man eben sehr viel reist und sehr viel kennenlernt.
Mhm.
Das kann man auch in Deutschland machen. Von Nord nach Süd und von Ost nach West kann man sehr vieles entdecken, was einem schmecken kann und was einem gefällt, aber eben auch in Europa oder sonst wo in der Welt. Und man wird ein bisschen verdorben für das, sozusagen, was sonst immer so im Angebot ist. Man fängt an, mehr zu suchen und mehr zu gucken und sich weiterzubilden in dem Thema Ernährung. Und das ist einfach das wichtigste Standbein, dass man sich mal Gedanken macht, was man isst. Und wenn man jetzt so auch so einen kleinen Ausblick da machen will für das Jahr 2025, was soll ich denn ändern oder wo soll ich denn ansetzen? Das sollte man einfach, ich glaube, mit, bleiben wir mal bei meiner Sportart, die Hürden ganz niedrig machen. Ja? Erstmal nur eine einzige Sache ändern, die man glaubt, einhalten zu können. Zum Beispiel bei mir ist es gibt nur ein Stück Kuchen pro Woche. Ja, und das ist dann immer, das ist richtig gut. Ja, also wenn ich mir das gönnen kann und ich habe dann schon eine Idee, wo ich das herkriege, ach, das ist, ja, und so etwas in dieser Form.
Ja.
Nicht das ganze Leben sofort umdrehen wollen mit dem Sagen, ja, ich habe jetzt Übergewicht, ich muss jetzt 20, 25 das unbedingt in den Griff kriegen. Das wird so nicht funktionieren. Das ist ein längerer Prozess. Man muss anfangen zu lernen, was bei einem selbst gelingt. Ja.
Und hast du Tipps auch, wenn man beispielsweise auf Reisen ist, dann ist man entweder an einem Flughafen oder an einem Bahnhof oder einer Raststätte. Wie ernährst du dich da?
Am besten gar nicht.
Ja.
Nein, ich habe da. Man kann das manchmal finden an einem. Ja, manchmal ist es okay, aber manchmal hat man das Gefühl, man wird ausgenutzt, weil es ja gar keine andere Möglichkeit gibt.
Ja.
Ja, aber da gibt es den Hinweis, sei vorbereitet, informiere dich. Du wirst, wenn du im Auto bist, an irgendeiner Raststätte landen. Es gibt welche, die sind gut, es gibt welche, die sind auch weniger gut. Das gilt einfach für überall, wo man fährt. Und so ist es mit der Bahn und auch mit dem Flugzeug. Ja.
Hast du irgendwelche Apps oder so, die du nutzt für deine Reisevorbereitung?
Ja, eigentlich ist alles so verknüpft mit den Karten. Ja, und ich habe das eigentlich immer schon so abgespeichert, wo ich hin will. Und wenn ich schon manchmal vorab so ein bisschen Restaurants finde oder Einkaufsmöglichkeiten und dann kann man das ja alle so als Favoriten abspeichern. Also ich bin, obwohl ich ein kleines bisschen älter bin, sehr digital affin und die Sachen sind immer hinterlegt und manchmal wollen mir Leute irgendwas erklären, wo ich da hinkomme, sage ich, okay, das zack, zack, speichern wir ab und das haben wir. Ja, und ich finde, das soll man einfach so nutzen. Ich rede gerne mit Menschen, wenn ich unterwegs bin. Ich stelle gerne Fragen, aber ich bin auch digital orientiert, dass das klappt.
Ja, sehr, sehr gut. Also merken wir uns, Reisevorbereitung ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, sich im Vorfeld Gedanken zu machen. Was will man essen? Was nimmt man mit? Wo finde ich das, was ich essen kann? Und
Also, ich muss da nochmal schnell dazwischen. Vorbereitung ist gut. Zu viel Vorbereitung ist aber auch nicht gut. Wenn du was erleben willst, wenn du es spannend haben willst, dann mach mal ein bisschen nicht so viele Vorbereitungen. Hab Ideen, wie das werden soll, aber lass mal laufen. Ja. Dann kann man auch wirklich Entdeckungen machen in Sachen Ernährung. Ja,
Ja, man muss
einfach
ja auch
sehen.
flexibel sein und sich auch anpassen können,
Ja, also das ist ein entscheidendes Wort, sei flexibel.
ne?
Wenn die Leute das essen, die überleben ja auch. Ja. Also ich kann noch einmal erzählen, schnell, das ist wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Olympische Spiele in Südkorea, in Seoul. Ja? Und da war das alles so, man hat fast wie in so einem Ghetto gewohnt und es war sehr schwer, überhaupt Kontakt aufzunehmen zur Stadt. Und ich habe dann einfach zu der Betreuerin gesagt, okay, heute Mittag sind wir in der Stadt unterwegs, sie muss mich dahin bringen, ja, und mir das zeigen. Obwohl ich da ja dann meinen Wettkampf gehabt hätte, aber ich
Ja.
sagte, ich muss ein bisschen raus. Und da gab es einen Stand, so einen Straßenverkauf, und da hat eine ältere Frau hat dort Pfannkuchen gebacken. Lauchpfannkuchen, ich weiß es heute noch. Und habe ich gesagt, die esse ich jetzt. Das kannst du nicht machen, sage ich, wieso? Da steht eine Schlange an, die werden das alle überleben. Also werde ich es auch überleben. Und es war sensationell, es hat wunderbar geschmeckt und ich konnte super schnell rennen danach. Also es war alles gut.
Sehr gut.
Wir sind wieder bei dem Punkt, ein bisschen Risiko muss sein. Guck, was die Menschen dort essen, passt dich an. Das stimmt schon. Die können das auch alle vertragen.
Und du hast vorhin noch gesagt, dass es wichtig ist, auch viel Wasser immer zu trinken und vor allem auch auf Reisen. Hast du da irgendeinen besonderen Tipp oder hast du immer einen Wasserrucksack mit dir oder wie machst du das, wenn du
Nein,
unterwegs
nie,
bist?
nie, nie. Nein. Viel trinken ist gut, aber zu viel trinken ist auch nicht gut. Ja, und der Mensch kann das schon mal ganz gut aushalten, auch einen Tag lang weniger zu trinken. Da trinkt man halt dann abends wieder oder hat morgens schon gut getrunken. Aber dieses ständige Rumschleppen von einer Wasserflasche, das halte ich für komplett unnötig. Ja, es sei denn, es ist extrem heiß, man schwitzt extrem viel, dann ist das angebracht. Ja, aber ansonsten, glaube ich, muss man das nicht unbedingt haben.
Also von allem das gesunde Mittelmaß sozusagen.
Ja klar, man braucht keine Angst haben, wenn man mal ein paar Stunden nichts trinkt. Das kann der Körper wegstecken. Und dann füllt man halt wieder auf hinterher und dann ist auch gut.
Okay. Wenn wir jetzt so langsam zum Abschluss unserer Folge kommen, auch wenn ich mich jetzt doch wirklich länger mit dir unterhalten könnte zu dem Thema, hast du irgendeinen Tipp oder Strategien, wie man diesen Neujahrseffekt, den man ja dann hat Anfang des Jahres, will man sich irgendwie plötzlich gesund ernähren, wie kann man das wirklich auch lange oder langfristig umsetzen?
Also, nochmal, such dir nur eine Sache raus. Ja? Bau kein Gebirge vor dir auf, vor dem du Angst hast, dass du es nicht schaffen wirst, sondern mach nur eine Sache, wo du glaubst, das werde ich wohl einhalten können. Und wenn das läuft, wenn sich das etabliert hat im Alltag, dann kann man das nächste Ziel setzen. Und das wird meistens laufen. Wir wollen den Menschen ersparen, dass sie negative Gefühle haben, auf was sie alles verzichten müssen und was sie alles. Und besonders dann, wenn man sagt, die Ernährungsumstellung, die soll erstmal viel Gewicht bringen oder ich muss jetzt hungern oder ich esse nur noch was. Meistens die Diäten in dieser Form, die bringen nichts. Ja, das soll sich also keine Illusionen machen. Und ich muss jetzt sehr viel Sport machen, um abzunehmen, ist manchmal auch eine große Enttäuschung, weil man einfach nicht abnimmt oder man spürt das nicht, dass da irgendwas passiert. Also, ich würde kleinere Sachen machen und erstmal eine Idee entwickeln, was für einem selbst passt. Mal mit Menschen reden, die das vielleicht auch gemacht haben. Und ja, vielleicht nehmen wir mal mich als Beispiel. Der erste Schritt, nur noch ein Stück Kuchen pro Woche und ansonsten verzichte ich auf Süßigkeiten. Ja? Und ich freue mich aber die ganze Woche auf diese eine Nummer da, wo es diese besondere Torte gibt oder was weiß ich. Und dann hat man schon mal eine Basis gemacht. Ja? Und dann kommt die nächste und dann kommt das nächste. Und das kann funktionieren. Also nicht so hohe Hürden, eher mal klein anfangen.
Sehr, sehr gut. Ja, wir haben in unserem Podcast, der ja Handgepäck heißt, immer zwei Abschlussfragen auch an alle unsere Interviewgästinnen. Deswegen frage ich dich jetzt auch, was packst du heute in unser Handgepäck?
Für unterwegs.
Ja, hast du irgendwas immer, was du auf Reisen immer in deinem Handgepäck hast?
Also ja, essensmäßig sind es, so wie besprochen, immer Nüsse. Und dann unbedingt einen Apfel und unbedingt eine Notfallration. Das bedeutet ein Stück Schokolade oder sowas in dieser Form.
Ein bisschen Nervennahrung. Wenn ich heute was reinpacken würde, ich komme aus Potsdam. Potsdam liegt ja in Brandenburg beim Spreewald und passend irgendwie zum Thema Ernährung und Snacks auf Reisen habe ich neulich gesehen, es gibt eine Spreewaldgurke to go in der Box und würde ich sagen, die packe ich heute ein. Ja, und wir haben auch Harald eine Spotify-Playlist, wo wir ganz viel Musik haben. Jeder unserer Interviewgästinnen packt dort einen Song drauf. Wir packen auch manchmal Songs drauf und haben sozusagen ein Potpourri an ganz vielen Reiseliedern. Und da darfst du natürlich heute auch einen Song mit draufpacken. Welchen packst du mit drauf?
Oh, das ist schon ganz klar für unterwegs. Gibt es das von Santana, Samba Party? Das
Ah,
ist
ja,
die
kenne
Nummer.
ich.
Die habe ich letzt wieder gehört. Da war ich in Spanien unterwegs, in Cádiz. Und dort vor dem großen Markt stand jemand, ein Gitarrist, und hat das Lied dort live gespielt. Und ich war so begeistert und dachte, das ist ein Sound, der ist einfach da.
Ah, sehr schön. Ja, Live-Musik ist sowieso immer toll. Perfekt, den packen wir auf jeden Fall mit drauf und können wir uns dann anhören und in das neue Jahr 2025 starten. Und ich kann schon mal anteasern, wir haben ja gerade uns auch so ein bisschen über Locals unterhalten und man sollte in Kontakt mit den Einheimischen kommen. Und nächste Woche haben wir eine wirkliche Special-Folge. Da bin ich nämlich dann nicht mehr allein, sondern es ist Basti wieder dabei. Dann haben wir ganz neu eine neue Co-Hostin, die Julie, die wir bereits in der Weltreisefolge auch hatten. Und als Interviewgast haben wir nochmal den lieben Luit von Better Backpacking World, der sein Reisekonzept vorstellt, wo man immer mit einem Local Guide zusammenreist. Also die bilden Reisekonzepte, dass man vor Ort einen Ansprechpartner hat, der ein ganz individuell maßgeschneiderte Reisen vor Ort dann zur Verfügung stellt. Und darüber werden wir uns nächste Woche austauschen. Und das ist wirklich auch eine ganz, ganz schöne und gelungene Folge geworden. Aber ich danke dir, lieber Harald, für deine Zeit und wünsche dir auch ein ganz, ganz tolles Jahr 2025 und freue mich schon drauf, wenn wir das nächste Mal wieder um irgendeinen See laufen und uns dann über weitere Reisethemen unterhalten. Also vielen herzlichen Dank an dich.
Ja, danke dir auch, ja.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.